Ciao passeggeri, siamo tornati nella nostra bella Italia dopo un viaggio in Slovenia. È stato un percorso faticoso ma con panorami meravigliosi. Ieri abbiamo bevuto troppa grappa e la sentiamo ancora nelle gambe, ma poco importa, noi continuiamo a pedalare. Martedì è il vero inizio e si affronterà la prima tappa a 5 stelle e quella sarà dura. Ora è il momento di un giorno di riposo per il nostro servizio scopa. Stasera ci concederemo una bella porzione di polenta, un po' di prosecco e formaggio d'Asiago. Domani, dopo un doppio espresso, si va verso l'ultima settimana sulle Alpi. E allora si va! Forza ragazzi, casco in testa e in bocca al lupo!
Mi chiamo Bastian Marx.
Mein Name ist Paul Voss.
Und ich bin Andi Stauf.
Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von...
So, wie immer, Giro-Sonderfolge natürlich präsentiert von Blackroll, weil Grand Tour-Zeit ist Erholungszeit. Nichts ist wichtiger als Erholung zwischen den Etappen oder am Ruhetag. Und mit wenig geht das besser als mit Blackroll. Ja, keine Ahnung, ich denke mal, einige der Fahrer haben sich auf jeden Fall so Kissen oder Decke sogar eingepackt und sind damit am Traveln, das wissen wir auch. Wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, ich würde mir auf jeden Fall so mit dieser Faszienpistole die Beine bearbeiten, jeden Abend vorm Schlafen gehen.
Ja, ich bin ja gerade in die USA geflogen und demzufolge vollgestaubt mit Wasser. Und setze mich jetzt auch 5-mal am Tag in die Compression Boots rein, um das wieder rauszubekommen. Und ja, wie du gerade schon oft gesagt hast, die Faszienpistole ist auf jeden Fall auch am Start.
Ja, also wenn ich mir jetzt die letzte Giro-Woche da angucke, dann will ich mich am liebsten auch nur noch ins Bett legen und schlafen. Und ich glaube, das ist auch so jetzt super wichtig, ne, dass die Fahrer da wirklich jede Minute Schlaf nutzen können. Ich meine, irgendwann bist du auch so kaputt, dann schläfst du nicht mehr so gut. Und dann ist natürlich wichtig, dass du ja bequem, komfortabel liegst. Da denke ich mal, ist dann so ein gutes Kissen wie das Recovery Pillow auf jeden Fall ein Must-Have. In so einer Rundfahrt und zu Hause gilt das natürlich auch. Ne? Man muss sich ja auch von allem anderen erholen und nicht nur von einem Giro d'Italia. Deswegen für mich einfach auch immer Recovery Pillow, jetzt schon seit mehreren Jahren immer auch mit dabei auf Reisen. Lohnt sich.
Ja, und bei dir ist ja auch der Alltag mit dem Giro gucken, ist ja auch sehr viel Stress, ne? Gerade wenn es um Mats geht. Und da musst du natürlich dich gut erholen nachts.
Ich habe das Kissen definitiv auch auf der Couch im Einsatz. Ja.
Ja, und wer jetzt genauso professionell erholen will, wie die Jungs beim Giro oder Andreas Stauf zu Hause in Köln auf der Couch, der kann das natürlich mit uns etwas vergünstigt tun, nämlich mit dem Code BESENWAGEN15 gibt's, wer hätte es gedacht, 15% auf alles im Shop bei Blackroll. Also gönnt euch Erholung. Jawohl, und vielen Dank, grazie an Tobi und Martina. In jetzt schon gut eingezogener Tradition, unser Besenwagenhörer Tobi, seine Freundin Martina hier uns als Intro-Einsprecherin vermittelt. Vielen Dank, ich freue mich auf mehr.
Grazie.
So, Boys, wie fangen wir an?
Ja, mit dem spektakulären Solosieg von Carlos Verona heute.
Ja, wir haben uns heute mal drauf eingeschossen, das Ganze nach Themen zu behandeln, nicht die Etappen einzeln abzuklappern. Die meisten von euch haben die eh gesehen und ich denke, ihr kommt trotzdem mit über die Erzählung, die wir hier heute abliefern. Also erstes Thema hier, Lidl Trek, eigentlich Protagonist von so gut wie jeder Etappe.
Ja, jetzt schon seit 2 Wochen muss man sagen, das dominierende Team des Giros. Der Auftakt in Albanien war natürlich schon überragend. Das hat sich dann eigentlich fortgeführt bis in die zweite Woche oder bis Ende der zweiten Woche heute mit dem abschließenden Etappensieg dann für Verona, obwohl man, wie schon angesprochen, halt gestern noch den Leader mit Ciccone verliert. Das wäre wahrscheinlich dann noch so das Endziel für die Mannschaft gewesen, einfach auch im GC einen Fahrer möglichst aufs Podium zu bekommen. Ja, das ist dann halt gestern traurig zu Ende gegangen, dieses Unterfangen, aber ja, am nächsten Tag fährt dann halt Verona noch einen Etappensieg ein. Da sind wir jetzt bei, glaube ich, 6 an der Zahl. Und ja, das ist schon eine ganz gute Quote. Also die haben sich scheinbar ziemlich gut auf den Giro vorbereitet.
Stimmt. Dan Hole hat noch einen, ne? 4 Mats, Dan Hole und jetzt Carlos Varuna. Und eigentlich hatte ich gestern auch auf Mats getippt, der leider natürlich bei diesem Sturz auch zu Fall kommt und deswegen aus dem Finale ja rausgezogen wird.
Auch gut zu sehen, oder ich finde, du siehst die Stärke des Teams da wirklich, wenn so Leader rausfallen, ne? Wie das Team dann reagiert und wie schnell die umswitchen können und dann wie stark dann auch vor allem die Helferriege ist. Und jetzt heute Carlos Varuna, das ist, war schon eine gute Aktion und ja, beeindruckend.
Er ist echt brutal, ne? Also die hatten ja jetzt nicht wirklich nur Glück während dem Giro. Die hatten schon mehrere Stürze, wo sie mit der Mannschaft drin verwickelt waren. Verlieren schon in der ersten Woche auch einen guten Helfer mit Krau Andersen. Mats stürzt auch schon jetzt zweimal während des Giros. Und trotzdem stehen die am nächsten Tag wieder am Start und performen, ne? Also auch die Etappe mit dem krassen Finish, Wout van Aert gegen Mats Pedersen. Da holt man auch Matthias Wacek erst ein paar hundert Meter vor Ziel ein. Also die Mannschaft ist einfach in der Breite.
Den haben wir noch gar nicht erwähnt. Der ist ja eigentlich auch jeden Tag
da, ne? Die sind topfit.
Ja.
Wahrscheinlich hätte man jetzt im Giro das dem Team nicht so in dem Maße zugetraut. Aber man muss ja sagen, wirklich jeder Einzelne ist da gerade so ja schon fast am Zenit so bisheriger Leistungsfähigkeit. Wenn man Dan Hole sieht, wie der auch mit seinen wahrscheinlich guten 80 Kilo die Berge da bisher raufgefahren ist. Das ist schon echt eine brutal starke Leistung in der Breite.
Komplett verrückt. Auch Ciccone viel stärker gewesen, als ich gedacht hätte vorher. Also der war ja wirklich auch in der Lage, theoretisch da ein Podium einzufahren. Ist ja auch nicht gesagt. Also Ciccone ist ja jetzt auch nicht so unter den regelmäßigen.
Naja, also Ciccone ist schon immer der Kapitän, ne? Bei so Rundfahrten, auch bei der Tour und so. Also ich finde es jetzt nicht verwunderlich, dass er das so lange. Also ich finde es so, wie er jetzt gefahren ist, ist er schon oft gefahren. Er ist halt leider immer nur irgendwo rausgestürzt. Also der hat halt irgendwie auch so einen Track Record, wo der eine Grand Tour nicht zu Ende fahren kann oder zum Teil auch gar nicht erst starten kann, weil irgendwas ist. Vor ein paar Jahren war er auch topfit, glaube ich, vor der Tour und dann hat er Corona gehabt oder vom Giro irgendwie sowas. Also der hat jetzt auch, was Gesamtwertungskampf angeht, auch nie so 100% mehr Glück gehabt. Aber ja, ich meine so generell das Team, das ist schon brutal stark. Ich habe jetzt viele Etappen noch nicht so richtig schauen können wegen der Reiserei in die USA, aber es sind schon so auch ein paar andere Teams aufgefallen, die ich finde so punktuell echt Akzente gesetzt haben, wo es Spaß macht zuzuschauen und wo man irgendwie wieder auch sieht, was der Giro so manchmal für Möglichkeiten bietet, ne, für andere Teams so wilde Taktiken zu fahren, sehr aggressiv zu fahren, was vielleicht bei der Tour gar nicht so möglich ist, aufgrund der Konstellation von den großen Teams dann. Wie jetzt schon die erste Woche oder die ersten zwei Wochen. Geiler Giro bis jetzt, muss man sagen.
Fun Fact finde ich zu Mats Pedersen nochmal. Das ist jetzt dann, glaube ich, gestern auch schon so durch Social Media geschleudert worden. 80 Sekunden, 840 Watt. Ist schon auf jeden Fall richtig bescheuert. Andi hatte uns schon aus dem Winter erzählt, dass er seinen Minutenrekord verbessert hatte auf eine Minute 1000 Watt. Ich weiß nicht, wie viel mehr als 1000 Watt. Aber das muss er ja dann fast gestern auch gefahren sein.
Vorgestern. Ja, also der
im Sprint gegen Wout van Aert.
Der Sprint war schon super spannend, muss man sagen. Und man hat schon auch so, also ich hatte auf jeden Fall so ein bisschen Puls, gefühlt auch Laktat bekommen, nur vom Zuschauen. Einfach brutal, der Sprint darauf. Mats hat sich einfach über die letzten Jahre stetig verbessern können. Ich glaube, den Sprung, den er jetzt nochmal gemacht hat, von einem sehr, sehr guten Level, dieses Jahr halt wirklich zu einem der Contender für die Frühjahrsklassiker und jetzt auch eben beim Giro beweist er das wieder, was er eigentlich schon auch im Vorfeld der Klassiker gezeigt hat bei Paris-Nizza. Ich denke mal, er ist so mittlerweile wirklich auch auf seinem persönlichen Höhepunkt, kann man sagen. Ich meine, Erfolge hat er schon immer gute eingefahren, aber so, was so die Leistung angeht, glaube ich, ist er gerade nochmal besser als die letzten Jahre. Und bis jetzt sieht auch alles weiterhin gut aus.
Auch auf seinem persönlichen Höhepunkt, was Interviews angeht. Ich gebe da mal einen kurzen Einblick in die Woche, wer das so nicht so tief verfolgt. Also wurde er gefragt, ob das Tragen des rosa Trikots, was jetzt für ihn auch so verändert im Leben, ob das irgendwie so sein, sein Ansehen im Feld oder was auch immer oder sein persönliches Empfinden in so einer Rundfahrt ändert. Und dann meinte er zu dem Reporter, den er persönlich kannte, ich muss immer noch dein hässliches Gesicht jeden Morgen hier sehen, also ändert es nicht viel. Und gestern wurde er gefragt, fast komplette Lidl-Track-Team würde so schwarze Nasenpflaster tragen. All seine Teamkollegen wären damit unterwegs, nur er nicht, wieso? Und dann meinte er als Antwort, er hat immer noch ein bisschen Style, also deswegen wird er das nicht anziehen. Ja, also mehr davon.
Aber den Typen, den er da quasi so gedisst hat, mit dem hat er auch einen Podcast, ja. Kann das sein?
Nee.
Hat er einen Podcast? Nee.
Aber die kennen sich privat auf jeden Fall, die Doku von Mats Pedersen.
Ihr habt doch gerade über Mats geredet, der hat doch einen Podcast mit einem Journalisten.
Ja, aber der hat mit seinem ehemaligen Teamkollegen Jakob Eckholm, machen die zusammen einen Podcast. Leider auf Dänisch. Und da kann man halt nicht so oft reinhören. Und der Reporter ist Anders Mielke, kommt auch aus Dänemark. Die beiden kennen sich schon länger. Die haben auch zusammen eben die Doku über Mats gedreht, die man auf Discovery Plus dann sehen kann. Also ja, die stehen sich sehr nah auf jeden Fall und da ist halt so ein bisschen so dieser Schlagabtausch untereinander auf jeden Fall auf sehr freundschaftlicher Basis.
Hallo, hier ist wieder der Patrick Konrad. Wir sind im letzten Ruhetag des diesjährigen Giros und ja, unser Wechselbad der Gefühle geht weiter. Also letzte Woche war wieder sehr anstrengend, sehr herausfordernd für uns, aber viele haben mitbekommen, es hat wieder zweimal Tiramisu gegeben. Mittlerweile haben wir Etappensieg 6, speziell der gestrige war sehr besonders, weil wir haben am Vortag leider Chico verloren. Für unsere Mannschaft ist nicht gut gegangen, es sind so gut wie alle gestürzt. Und ja, Chico hat dann verletzungsbedingt auch am nächsten Tag nicht mehr in den Start gehen können. Dementsprechend war beim Abendessen auch die Stimmung ein bisschen, oder war natürlich geknickt, aber ja, wir haben dann einfach unsere Chance gestern genutzt, sind voll auf Angriff gefahren. Ich war dann mit Matthias in einer eigentlich sehr guten Spitzengruppe. Leider hat dann Ineos hinten Tempo gemacht. Das machen sie jetzt schon öfters während dem Giro, wo eigentlich keiner weiß, warum. Eigentlich übernehmen die Arbeit für UAE. Aber okay, wir sind eingeholt worden. Carlos hat dann übernommen, wir haben es nochmal probiert mit ihm und er hatte dann auch ein Weltklassebein und hat den 6. Sieg für unser Team einfahren können. Also 6 Etappensiege beim Giro. Rosa Trikot, weißes Trikot, mehrere Tage tragen. Ciclamino, das versuchen wir auch mit allen Mitteln zu verteidigen und wir haben noch 6 Etappen vor uns, also es ist für uns läuft es sensationell bis jetzt.
Heutige Etappe fand ich auch wieder einfach sehr geil, Egan Bernal und Richard Carapaz, auch wenn am Ende nichts bei rausgekommen ist, aber diese Aggressivität, die reinbringen, das ist immer wieder probieren, ich finde das so schön, weil wenn die es nicht machen würden, dann wird da, glaube ich, auch relativ wenig passieren, weil UAE halt einfach so stark ist. Und du merkst auch, dass Ayuso nicht ganz auf dem Level von Del Toro ist gerade. Und die einzige Möglichkeit für Ayuso, ja wirklich bei Del Toro noch vorbeizufahren in der Gesamtwertung momentan, ist ja über eine Attacke von anderen, wo er mitgehen kann. Aber Del Toro, der ist so gut gerade, dass der einfach der Erste ist, der reagiert. Und zum Teil auch der Einzige, der direkt reagieren kann. Und das macht es für Ayuso halt echt so schwer, irgendwie immer Zeit gut zu machen aus seinen Teamkollegen, um da die Rangordnung im Team nochmal zu ändern. Und ich finde, da ist das dann irgendwie cool zu sehen, dass so Carapaz das immer wieder probiert, Bernal auch wenn es irgendwie nichts bringt, aber es ist schon irgendwie geil, dass wir jetzt so mehrere Trikots einfach sehen, die da versuchen, eine Etappe zu gewinnen oder auch in der GC irgendwie noch nach vorne zu kommen.
Wenn man so in die Gesichter guckt, ist es auf jeden Fall crazy, dass Del Toro einfach alle so voll hart am Gesicht verziehen, am Leiden, beim Attackieren und wenn die Attacke so läuft und Del Toro, der guckt einfach ganz normal. Das verzieht gar keine Miene. So. Und das ist schon relativ heftig. Man fragt sich halt jetzt so in die dritte Woche rein, die jetzt ja dann nochmal tatsächlich ganz anders wird als der Giro bisher. Mhm. Ob er das wirklich bis zum Ende so halten kann, also im Moment sieht es so aus, es gibt keinen Anlass irgendwie zu zweifeln, aber eigentlich, so wenn du so viel auch Energie investierst, was eigentlich dein Team für dich investieren könnte, so die wieder einzufangen, die Leute oder hinterher zu, er hat ja wirklich jeden Move heute und die letzten Tage einfach direkt gekontert, alleine.
Ja, da frage ich mich, ist das so ein bisschen die Unerfahrenheit von einem Del Toro? So, ne? Mhm. Also für mich macht er gerade auch zu viel. Aber vielleicht fehlt auch so ein bisschen das Vertrauen in die Mannschaft, ne? Weil, ja gut, Ayuso wird wahrscheinlich nicht jetzt so die Edelhelferrolle direkt annehmen, ja, mit dem zweiten immer noch oder dritten Platz jetzt im GC mittlerweile. Seine Teamkollegen dann schon eher, aber auch die, ne? Also, wenn du jetzt mal guckst, McNulty ist immer noch Elfter in der Gesamtwertung. Und ist vielleicht dann auch jetzt nicht der Fahrertyp, der solche Attacken abgeht, ne? Ist eher so ein Diesel, der vielleicht das Tempo hochhalten kann, um so Attacken zu verhindern. Aber das wird doch auf jeden Fall da noch spannend, so wie managt Del Toro so seine Efforts und wie kann er da aufs Team bauen, ne? Weil das ist so auf jeden Fall auffällig, dass er da einfach jeden Move direkt abdeckt. Ich meine, er hat offensichtlich die Beine und sieht dabei auch noch sehr entspannt aus, aber wie du sagst, ne, so richtig geht der Giro jetzt eigentlich erst los, ne, wenn, zumindest mal was das GC betrifft.
Ja, auch den Sprint von Mats und Wout versucht er mitzufahren, so, da denkt man sich ja spätestens,
ja gut, aber ich meine, wir sagen das jetzt halt schon seit einer Weile, ne, dass der Giro fängt erst noch richtig an, aber es ist jetzt nicht so, dass du bis jetzt nicht richtig Rad dran gefahren sind. Und ich meine, wir kommen nachher auch noch zu Roglic. Ich glaube, du siehst halt schon den Trend. Und mich würde es jetzt wirklich wundern, wenn Ayuso nochmal so einen Sprung macht, um besser zu sein als Del Toro. Und dass Del Toro zum Beispiel nicht bei einem Bernal und Carapaz mal mitfahren kann. Also wie gesagt, um diese Situation da zu ändern, muss ja Ayuso quasi vor die Welle kommen. Und er kommt halt nicht nur hin, indem er Attacken mitgeht. Aber wenn Del Toro halt so auf dem Level ist wie die anderen oder vielleicht ein bisschen besser, wird er immer der Erste sein, der reagiert, weil der ist ja auch nicht doof. Ne? Also ich meine, da diesen natürlichen Instinkt wird er auch haben und auch wissen, dass wenn er jetzt hier nicht reagiert und Ayuso einmal eher reagiert, als er das Ding sich halt drehen könnte in eine andere Richtung. Von daher, ich bin da echt gespannt, wie die das machen. Und ja, ist halt, was ich ja nur interessant finde, ist, dass für Ayuso ja eigentlich, wenn er den Giro jetzt nicht gewinnt und sagen wir, der Toro kommt vorhin im Ziel, sei es Gewinn oder zweiter Platz, er eigentlich das Team wechseln muss, ne? Um da halt irgendwie nochmal eine Chance zu bekommen, wirklich ein Leader zu werden in diesem Team. Also um alleine zu sein. Weil Del Toro, der hat wesentlich weniger Erfahrung, ist zwar nur ein Jahr jünger, ja, aber ist auch so krass, ne? Als Del Toro Lavinier gewinnt, ist der Kollege Ayuso schon seine zweite Vuelta gefahren. Das ist halt einfach auch krass so. Und ist echt spannend so.
Ja, ich meine, ne, letztendlich fahren die eh immer mit mehreren Leadern irgendwo hin. Also vielleicht bleiben sie auch alle. Aber ja, ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass das so unter den Fahrern cool ist. Ja, ich glaube, die würden sich schon ein bisschen mehr Klarheiten wünschen. Das Team sitzt das eigentlich immer ganz gut aus, muss man sagen. Also am Ende ist das Team ja dann auch irgendwo erfolgreich. Aber wie sie das so handeln innerhalb der Mannschaft, das frage ich mich schon länger und wird auf jeden Fall auch spannend, wie dann vielleicht mal irgendwann ein Fahrer sagt, ich will jetzt gehen, weil vertraglich sind die da zumindest alle sehr, sehr lange gebunden. Die Top-Fahrer haben auch eine unrealistisch hohe Ablösesumme in ihren Verträgen drinstehen. Also ich glaube, bei Tadej sind es irgendwie 100 Millionen oder so. Und bei Ayuso weiß ich jetzt nicht, aber der wird wahrscheinlich auch irgendwie sowas drinstehen haben. Also ob die dann auch gehen lassen, ist dann immer noch die andere Frage.
Aber lass mal kurz über den Sieg von Kasper Askren reden, weil es da irgendwie auch ein paar geile Quotes gab auch von Jonathan Wouters, der immer so ein Garant ist, irgendwelche Tweets rauszuhauen. Aber was ich da interessant fand, ist, wie er es erklärt hat, welche Politik er hat quasi beim Einkaufen von Fahrern. So bei zum Beispiel so einem Carapaz und einem Askren, dass er sich die ganz teuren, also die, wo man weiß, die liefern immer, nicht leisten kann, sei es Mats Pedersen, wer auch immer, also so die immer da sind, ne? Aber halt so Leute, die das gleiche Talent haben, aber quasi einen Charakter, wie er es nennt. Und dann punktuell halt dann da sind. Ich meine, Carapaz gewinnt jetzt schon eine Etappe auf Stärke auch, ne? Und jetzt Askren gewinnt die Samstagsetappe auch in Askren-Style. Also ich meine, so hat er halt bei der Tour auch schon Etappen gewonnen, wo du denkst, das wird eigentlich nichts mehr, aber am Ende kommt er trotzdem an. Und um ehrlich zu sein, hätte ich nicht erwartet, dass der diesmal noch was auf die Kette kriegt, weil der irgendwie bis jetzt nicht so richtig gut gefahren ist. Aber du siehst dann halt dann an so Tagen wie gestern so dann doch durchblitzen, was er eigentlich kann. Und das ist irgendwie immer geil.
Ja. Ja, jetzt könnte man natürlich mal ganz gemein sein und sagen, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Weil natürlich das ist so ein bisschen die Philosophie der Mannschaft, ne? Also ja, auch budgetbedingt so ein bisschen Fahrer zu suchen, die ja vielleicht ihr Potenzial woanders nicht ganz ausschöpfen, aus welchen Gründen auch immer. Und dann hast du trotzdem eine ja eigentlich gute Qualität in der Mannschaft. Und wenn man es dann streng nimmt, fährt das Team eigentlich zu schlecht dafür. Also dann zu sagen, okay, wenn es da mal klappt, ja, das ist, weil wir das alles so geil machen, das würde ich jetzt mal bezweifeln. Man kann halt den Fahrern die Qualität nicht absprechen, ne, die sie haben, und dass sie sich dann ab und zu mal durchsetzen. Das ist einfach auch dann irgendwo wahrscheinlich. Aber wenn man schaut, wie die Mannschaft insgesamt aufgestellt ist, und dann sind sie jetzt dieses Jahr, ich weiß nicht bei wie vielen Siegen genau, aber zumindest mal habe ich mir bei dem Quote von Jonathan Waters da auch nochmal so die Statistiken angeguckt und die sehen ja eher mau aus dieses Jahr.
Nee, ich bin da schon beide, aber ich wollte es auch gar nicht irgendwie, also ne. So wollte ich es gar nicht wahrgenommen haben wissen, aber das ist, ich finde es trotzdem nur interessant, weil es natürlich trotzdem ein valider Punkt, das ist alles so Charaktere, und so ein Askren war ja bei Quickstep, hat er natürlich viel konstanter, gerade im Frühjahr irgendwie auch abgeliefert, aber so die letzten Jahre war er da nicht mehr ganz so konstant, immer so mit so Peaks. Und so ein Carapaz, ich meine, der dachten ja auch alle, der geht da hin und kann die Tour gewinnen. Aber eigentlich war er nie jemand, der wirklich in der Zeit, in der er jetzt Profi ist, diese Rennen wirklich gewinnen kann in der Gesamtwertung, weil einfach Leute da sind, die besser sind. Mhm. Ja, klar, wahrscheinlich für das, was sie zahlen, sind es dann immer noch zu wenig Siege. Vielleicht machen sie im Ideal einfach auch nur das Beste daraus, dass sie eine gute Story drumherum bauen, wenn dann jemand von denen gewinnt. Gut, die dann,
der hat auch das Rennen schon mal gewonnen, ne, Carapaz.
Ja, das darf man auch nicht vergessen, wie er es damals gemacht hat. War auch so eine Situation, wo sie natürlich ihn nicht haben fahren lassen, aber da war ja noch so ein unbeschriebenes Blatt. Ne? Das war halt so typische Giro. Ja, kriegen wir alles wieder in den Griff. Mhm. Und war dann aber nicht so. Ja. Aber wie auch immer, ich fand's trotzdem nice. So klassische Askren-Etappe. So die Leute so langsam vom Hinterrad abhängen in der Abfahrt durch Kreisverkehre. Wo die so, die eigentlich
das
nur
Meter
haben.
Das war geil, auf jeden Fall, ja. Diese armen zwei italienischen Ausreißerhelden, die einfach jeden Tag vorne sind. Ich würde ja gern mal, wahrscheinlich sprechen die, ja, auf jeden Fall nicht so gut Englisch, könnte ich mir vorstellen, aber ich würde ja gerne mal eine Folge machen mit Marcellusi und Mattia Beiss oder so. Diesen Vögeln, die einfach jeden Tag in die Gruppe gehen. Aber die hatten einfach hinter Kasper Askren, als der, weiß ich nicht, wie viel Watt da bergab in die Kurve angelegt hat oder aus der Kurve raus, einfach dem Windschatten rausgedriftet. Langsam immer weiter in der Kamera verschwunden.
Da siehst du halt auch, wer
hinten,
Klassiker
leider
fährt und weiß, wie wichtig Aerodynamik bei hoher Geschwindigkeit ist. Und da siehst du auch, wer halt wahrscheinlich auf das im hügeligeren Terrain trainieren fährt. So, das hast du da halt echt extrem gesehen.
Ja, aber auch da, ne, also da muss man auch sagen, jetzt sind die auch vielleicht vom Material her da nicht so gut aufgestellt, dass sie da auch noch einen kleinen Nachteil daneben haben. Aber ja, allein schon vom Körperbau her war der Askren natürlich im Vorteil. Ne? Der kann dann auch ganz gut, wenn es so ein bisschen nass ist, da laufen lassen. Ja, war schon ganz feiner Sieg, muss man sagen. Ne? Also das war schon gekonnt, was er da gemacht hat am Ende.
Ja, servus, hier ist Georg Steinhauser. Ja, bei uns im Team ist die Stimmung recht gut. Ich meine, bis jetzt läuft es auch recht gut. Also zwei Etappensiege haben wir schon. Das hilft natürlich immer, die Stimmung aufrechtzuerhalten. Und dann ist auch gut für uns zu sehen, dass Richie wirklich richtig stark ausschaut an den Rennen und auch so am Abendessen und so, die strahlt einfach, strahlt eine gute Stimmung aus. Auch bei mir läuft es wirklich Tag für Tag besser. Am Anfang hatte ich doch ganz schöne Probleme, ein bisschen mehr Probleme, als ich erwartet habe, um ganz ehrlich zu sein. Aber ja, mittlerweile habe ich da auch ein bisschen meine Beine wieder gefunden. Gestern war ich dann auch im Break, habe dann wo die GC-Fahrer dann so nach vorne gefahren sind, habe ich dann bei Richie bleiben müssen. Aber ja, ich bin doch ganz zuversichtlich jetzt in die letzte Woche. Die wird auf jeden Fall nochmal ganz schön hart. Ich freue mich drauf und wie gesagt, Richie sieht gut aus, Stimmung ist gut. Hoffe ich, dass wir das alle gut nach Rom schaffen. Dann bis dann, ciao.
Sonst, was gab's noch Spannendes? Wirst mal, diese Bike hat es endlich hinbekommen mit Koi, gewinnt eine Sprintetappe. Aber ich glaube.
Ja, ich würde eigentlich nochmal darauf zurückkommen wollen, was du am Anfang gesagt hast, was ja wirklich bis jetzt eigentlich alle Etappen, wo es im GC Veränderungen gab, war ja mit immer Ineos die Mannschaft, die es animiert hat. So, ne? Aber am Ende ist da wirklich da auch jetzt noch nichts bei rausgekommen, ne? Also das erste Mal war so gefühlt die Siena-Etappe mit den Strade Bianche-Abschnitten, wo Bernal am Ende eigentlich Zeit verliert. Ne? Also zwischenzeitlich sah es ja sehr gut aus für ihn, aber am Ende verliert er da Zeit. Wir fahren super aggressiv, aber beißen sich da auch irgendwie fest, so auf ihren Plätzen 8 und 9 in der Gesamtwertung.
Ja.
Also nach vorne ging ja noch nicht so viel. Ne? Bis jetzt haben die eigentlich nur einen Platz gut gemacht,
sagen,
wenn einer vorne rausgefallen
ist. Schwierig, wird noch richtig was gut zu machen. Ich glaube, so ein Caruso fällt vielleicht noch hinten raus, eventuell. Aber sonst, ja.
Und so ein Derek G wird immer stärker. Kommt jetzt so lange, ist jetzt langsam warm gedieselt.
Dritte Woche. Ja, hat mir letztes Mal schon gesagt, das ist so eine Frage der Zeit. Der macht das Ding da noch. Von mir aus können die da auch bleiben. Aber wenn sie halt natürlich weiter das Rennen irgendwie animieren und an sich glauben, ist halt gut für den Rennverlauf. Weil ich glaube, sonst würden wir halt einfach echt nur diesen UAE-Zug sehen. Und da haben wir, glaube ich, auch alle keinen Bock drauf. Deswegen ist schon nice, dass EF auch vielleicht mal denkt, dass sie stärker sind, als sie eigentlich sind. Und was probiert das Gleiche mit Ineos.
Ja, Sam Yates natürlich jetzt irgendwie zweite Posi, läuft ganz gut.
Der hat sich da auch so hingeschlichen. Genau. Ja. Auf einmal ist er da.
Wout van Aert wird also immer stärker, der ist
ganz andere
auch ein guter Helfer.
Herangehensweise auch, ne? Von Simon Yates und auch Wismar Lise Bike. Ja. So. Ich meine, sie haben halt auch wirklich den Tag, an dem Ciccone stürzt, genutzt, um auch auf natürlich die Sprintankunft zu fahren. Aber sie haben da eigentlich auch schon früh ihre Fahrer voll aufgebraucht, inklusive Van Aert, der eigentlich am Ende noch anfahren sollte.
Im Endeffekt
einfach die Zeit im GC auch mitzunehmen nach dem Sturz. Ne? Da war
Ayuso distanziert, Roglic distanziert.
Da gab es auf jeden Fall keine Geschenke. Und ja, jetzt Platz 2 in der Gesamtwertung. Sehe ich jetzt nicht, dass er den hält, ehrlich gesagt. Ich würde sogar schon fast sagen, Derek G hat ziemlich gute Chancen, da nochmal ganz weit vorne zu landen mittlerweile. Also der war heute auch wirklich überraschend stark. Dass wir so vermutet haben, dass er sich schon so Richtung Platz 5 orientieren könnte zum Ende des Giros. Ja, aber jetzt war er heute wirklich auch einer der Aktiven da am Schluss. Und wenn jetzt das jetzt wirklich so weitergeht, die letzte Woche, wo man ja schon vermutet, das wird seine beste, kann er sogar für eine Überraschung gut sein, glaube ich.
Ja, und dann, wir müssen es ansprechen, Primoz Roglic heute auf Platz 10 gerutscht von Platz 5. Jetzt 3 Minuten 53 Rückstand auf Isaac Del Toro. Also das hat, glaube ich, in den letzten Jahren keiner mehr rausgerettet. Das von Platz 10 nochmal eine Rundfahrt gewinnen. Wage ich jetzt langsam zu bezweifeln.
Ja, heute war er vor allem auch um einige schwächer als seine Helfer und als Pelizzario und so. Also das, warten wir mal ab,
ich schaue ja nicht auf Deutsch, aber Rolf Aldag hat heute wohl mitkommentiert bei Eurosport. Und als die Attacke von Richard Carapaz ging, dann am zweiten Berg gegen Ende und die Gruppe nochmal selektiert hat, fragte Carsten Miegels dann wohl, wieso fährt Roglic hier nicht mit? Und Aldag meinte nur, ja, gute Frage. er ist wohl dreimal gestürzt jetzt natürlich mittlerweile in diesem Giro. Und jeder, der Rad fährt und sich schon auf die Fresse gelegt hat, weiß, die nächsten Tage, die sind da nicht so geil und der Körper braucht auf jeden Fall so ein paar Prozent um, und wenn es nur Blutergüsse sind und Hautabschürfungen, um das wieder zu reparieren. Ja, aber das scheint jetzt halt auf jeden Fall gerade der Fall zu sein und der gute Primoz Roglic kann das Tempo, das da von den Kontrahenten angeschlagen wird, nicht mitgehen. Gut, morgen ein bisschen ausruhen, aber dann ist halt wirklich 6 Etappen noch und ich glaube, 3 davon sind voll in die Fresse, ne? Also Dienstag direkt. Ja. Und dann Donnerstag, Freitag.
Aber bevor wir jetzt da hinspringen zu, was jetzt irgendwie noch kommt, also wir hatten ja vorm Giro gesagt, ne, irgendwie so Saison bis jetzt so ein bisschen mau und dann war ja so alles Konzentration auf den Giro, man hat Leute extra zu Hause gelassen im Höhentrainingslager und so, um sich auf den Giro vorzubereiten, und dafür läuft der Giro halt auch suboptimal und da bin ich dann wirklich gespannt, was ja, wie so die Analyse im Nachhinein dann sein wird, und das ist einfach nur darauf zu schieben, dass er dreimal gestürzt ist, klar, kann man machen, aber ist jetzt nicht so, dass jetzt andere kurz vor Etappensiegen waren und am Überperformen sind, so Pellizzari ist sehr stark, aber ja, ich glaube, da ist wahrscheinlich Gesprächsbedarf.
Nicht so richtig gut.
Ja, ne, ich meine, der verliert heute 1,5 Minuten. Wenn das jetzt sein schlechter Tag war, dann wäre das vielleicht noch zu verkraften, aber er summiert sich dann halt jetzt schon auf fast 4 Minuten. Boah, das auf den Del Toro rauszuholen, das wird natürlich ja schwierig. Also selbst wenn Del Toro dann doch einbrechen sollte, hat er dann immer noch jetzt ein paar in der Gesamtwertung vor ihm, die aktuell auf jeden Fall besser aussehen. Das Beunruhigende ist ja eigentlich eher auch so, dass dieser Trend eher nicht so gut aussieht. Also für mich ist er eigentlich sehr souverän in den Giro gestartet. Dann kamen natürlich dann doch irgendwann die Stürze dazu und ja, seitdem lief es dann auch nicht mehr. Und ich fand es sah auch heute nicht gut aus, obwohl er dann nur 1,30 verliert. Ne? Also der sah jetzt nicht so aus, ob er noch wirklich viel Kraft so hatte. Ne? Ist super kleine Gänge gefahren, kam irgendwie gar nicht vorwärts. Also das ist eigentlich nicht so ein Zeichen, finde ich, dass da ja, dass er jetzt irgendwie dass er da jetzt irgendwie gerade auf der Höhe ist, wirklich, ne? Und da muss man jetzt einfach schauen, woran liegt das? Sind jetzt wirklich so die Stürze, die dazu führen, dass er irgendwo einfach keine Kraft ankommt? Ja, das war jetzt nicht so dieses kleine Gangfahren und alles so schön locker mitfahren, sondern es sah eher aus wie so ein Mountainbiker, der einen Gang zu hoch geschaltet hat, so, ne? Und dann irgendwie so auf der Stelle tritt. Da mussten die Teamkollegen mussten ja schon richtig vom Gas nehmen, um da auf ihn zu warten. Und ja, ich glaube, das war schon gut, dass die Etappe dann mehr oder weniger flach zu Ende gegangen ist und nicht irgendwie in der Bergankunft geendet ist heute, weil dahinter, glaube ich, nochmal mehr Zeit verloren auf jeden Fall.
Ja, also bis heute gab es ja noch so ein bisschen die fantasievolle Vermutung, dass er der Einzige ist, der sich ein bisschen zurückhält jetzt und wirklich auf die dritte Woche wartet. Aber nein, spätestens heute hat man gesehen, dass das jetzt nicht taktieren war. Jo, und jetzt hier nochmal ein kleiner Gruß von Nico Denz, der bei Bora für Roglic fährt.
Moin, Nico Denz hier. Ja, die letzten 2 Tage waren sicherlich nicht das, was wir uns erhofft hatten. Und jetzt sind definitiv Rückschläge. Wir haben als Team extrem viel in die Vorbereitung investiert oder auch hier im Rennen investiert. Und ja, jetzt müssen wir halt akzeptieren, wo wir stehen, und werden auf jeden Fall nächste Woche nochmal alles raushauen. Macht's gut, ciao.
Ja, wollen wir mal die hier, wie heißt es, Glaskugel aufmachen für die kommende Woche. Ich gehe mal kurz durch, ich habe es eben schon mal gesagt, Dienstag schon direkt nach dem Ruhetag 203 Kilometer, 4737 Höhenmeter. Das ist schon viel. Also ich glaube, mehr bin ich noch nie im Leben gefahren. 1, 2, drei, vier hohe Berge inklusive sehr langer Bergankunft. Dann haben wir Mittwoch nochmal so einen kleinen, Ausruhe kann man es auch nicht nennen, aber zumindest keine Bergankunft. Da haben wir eine zweite Kategorie, dann eine erste Kategorie, dann nochmal eine dritte, Ziel aber nicht auf dem Berg. 155 Kilometer, 3800 Höhenmeter.
Ja, vor allem fährst du deutlich höher, ne, bei der Etappe. Also du fährst dann über Tonale und Mortirolo, beide knapp unter 2000 Meter. Also das sind dann auch schon mal wieder andere Berge, die bisher gefahren worden sind. Und das natürlich nach so einem Hammer, direkt nach dem Ruhetag. Also das werden schon direkt zwei sehr spannende Tage.
Ja, ich habe es verwechselt. Donnerstag haben wir nochmal so einen kleinen, in Anführungszeichen, Ausruhr. Da haben wir nur zweite Kategorien mehrmals und alles in der Mitte der Etappe. Und gegen Ende wird es nochmal 40 Kilometer flach. 144 Kilometer, 1670 Höhenmeter. Und dann Freitag, Samstag, Grande Finale. Erst eine dritte am Freitag, dann eine erste, dann eine erste, dann eine erste, dann eine zweite und nur ganz kurz runter ins Ziel. Da haben wir 166 Kilometer, 4910 Höhenmeter. Und am Samstag 205 Kilometer, 4400 Höhenmeter. Etappe fängt noch relativ gemächlich an, erste Hälfte ist wellig, geht auf eine kleine zweite Kategorie hoch, dann geht es das Tal hoch und auf den Colle delle Finestre, den kennen wir natürlich auch schon, am Schluss ein bisschen Gravel für ein paar Kilometer, das Teil hat 18 Kilometer, 9,2% im Schnitt, geht kurz runter und dann nochmal so eine etwas flachere Bergankunft nach Sestriere. Ja, da wissen wir dann Bescheid am Samstagabend.
Ja, also als Zuschauer freue ich mich auf die Woche. Ich glaube, als Fahrer hätte ich nicht so Bock, weil die angesprochene Etappe 18, wo du sagst, da kann man mal ein bisschen Luft holen, da musst du mal genauer hingucken. Die ist 144 Kilometer. Du fährst eigentlich alle Höhenmeter zwischen Kilometer 30 und sagen wir mal 100. Ich würde schon fast eher sagen, bis zwischen 30 und 90. Also fährst du gut 1500 Höhenmeter auf der kurzen Distanz. Danach geht es direkt auf eine Zielrunde. Da wird es auch nicht gerade entspannt. Also alles andere als eine Überführungsetappe, wo man mal ein bisschen durchschnaufen kann. Ich glaube, es wird mega stressig, chaotisch auch, weil natürlich da nochmal alles versucht wird von den Ausreißergruppen bis hin zu Sprintern, bis GC-Fahrer, wenn es vielleicht sich so auflöst, dass da auch ein bisschen Unordnung ist. Ja, und dann halt diese ganzen Hammerbergetappen alles in einer Woche ist schon brutal, muss man sagen. Also
ich freue mich schon. Ich werde da wieder Voicemails einholen. Zur Klarheit, diese Aufnahme ist vorher passiert, aber so kann ich auch gezielt Fragen stellen. Und wir werden definitiv was von Patrick Konrad aus dem Lidl-Track-Team wieder hören. Und wahrscheinlich werden wir auch was von Niklas Merkel hören. Und dessen Sicht auf die letzte Woche, auf die freue ich mich auch schon.
Ja, der freut sich. Ich würde mich wahrscheinlich genauso darüber freuen, wie es Niklas Merkel tut. Also für die Sprinter natürlich auch absolute Horror. Alles in einer Woche. Die Etappen, wie gesagt, alle nicht einfach, auch alle nicht so, sind schon noch ein paar, so an die 200 Kilometer, ne? Auch die vorletzte Etappe, nochmal 205 Kilometer mit wieder über 4000 Höhenmeter. Und auch die kürzeren Etappen machen es da nicht besser, wenn du dann auf kürzere Distanz noch mehr Höhenmeter fährst. Also,
Top Vorbereitung für die deutsche Meisterschaft, für Niklas Merkel.
Ja, also da fühle ich auf jeden Fall mit jedem Nicht-Bergfahrer mit jetzt die nächsten Tage.
So, und hier haben wir unseren Freund Niklas Merkel vom Team Picknick Post NL.
Jo, Männers, ich bin's wieder, melde mich hier nach Woche 2 im Giro. An für sich auf dem Papier eine humane Woche, aber war es sicher nicht, weil ungefähr jeder humane Tag richtig Radrennen war und jeder gedacht hat, er springt mal eine Gruppe. Und dann hatten wir da immer schön die ersten anderthalb Stunden, ein 50er Schnitt und also sag mal so einen unsozialen Giro bin ich noch nicht gefahren, weil so viel einer Reihe, wie es hier gibt, ja, habe ich auch noch nicht erlebt. Aber naja, haben wir geschafft. Woche 2 ist rum, genau. Und jetzt freuen wir uns auf Woche 3, wo ich glaube, wir ja eine volle Eskalation haben werden. Es stehen 4 richtig, richtig schwere Bergetappen auf dem Programm, wo es, glaube ich, ein richtig großes Feuerwerk gibt, was man ja die letzten paar Tage schon auch sehen konnte. Die GC-Fahrer, die GC-Boys sind alle sehr motiviert. Ich glaube, geht nichts um UAE rum, weil die Jungs auch nochmal eine Klasse stecker sind wieder recht. Und für mich oder für die schwereren Fahrer, ja, werden das, sage ich jetzt mal, 4 ganz, ganz lange Einzelzeitfahren im Endeffekt. Aber ja, die Räder drehen weiter und gucken wir mal, was rauskommt, ne? Ciao, ciao.
Kleiner Ausblick vielleicht noch heute, Florian Storck, 2. Schon mal
auch sehr stark,
extrem stark, und ich vermute, der wird es nochmal probieren. Ich befürchte, es wird für Gruppen relativ schwierig werden, jetzt in der letzten Woche, weil die GC-Teams wahrscheinlich richtig Gas geben werden, aber ich drücke die Daumen, dass das doch nochmal klappt.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, zwingendermaßen. Ich glaube schon, dass wir werden jetzt eben die gleichen Fahrer vorne sehen, ne? Das werden die gleichen Zusammensetzungen sein, mehr oder weniger. Ist ja beim Giro bei der Tour immer das Gleiche. Aber ich glaube schon, dass die Chancen haben, je nachdem, wie UAE halt auch spielt. Ich glaube nicht, dass andere Teams, außer vielleicht noch in Ineos, in der Lage sind, über den ganzen Tag so ein hohes Tempo zu fahren, damit man die Gruppe so eine kurze Leine hält. Und ich glaube, dass Ineos dann zu früh in Arendsman zum Beispiel reinwerfen müsste, in einem Pre-Finale, der wiederum ja auch nur ganz kurz hinter Bernal ist. Also ich sehe eigentlich jetzt nicht so das Ding, und UAE wird irgendwann auch gucken, dass sie halt vielleicht ein bisschen oft safe spielen und auch gucken, wie Del Toro so sich verhält.
Ja.
Weißt du, also ich glaube, da kannst du nicht so, also ich würde jetzt am Anfang nicht direkt alles riskieren als UAE und sagen, wir machen jetzt hier richtig Radau, nehmen alles auseinander, um auf Etappensieg zu fahren, und am Ende explodieren beide, weil Ayuso, ne, wie gesagt, sah jetzt auch nicht wie der zweitstärkste im Rennen aus. Und natürlich, Del Toro war der Stärkste bis jetzt, aber da wissen wir alle nicht,
was noch. Würde ich jetzt auch so sehen. Also ich glaube nicht, dass sie es kontrollieren können. Wenn man gerade sich jetzt mal so die Etappen angeguckt hat, wie die jetzt schon gefahren worden sind am Anfang. Ja, und dann haben sie eigentlich ja jetzt eine ganz komfortable Situation mit dieser Unsicherheit, wie werden überhaupt beide jetzt in der letzten Woche performen. Ne? Also da würde ich jetzt auch erstmal ruhig machen und gucken, dass man überhaupt die Etappen kontrolliert bekommt. Ne? Also jetzt nicht auf auf Tagessieg, sondern überhaupt schaut, okay, hier darf uns auch keiner durch die Lappen gehen mit 20, 30 Mann wegfahren, und wir müssen dann doch den ganzen Tag fahren und haben hinten raus keine Helfer mehr. Also das wird schon allein da die Übersicht zu behalten, ein gutes Stück Arbeit für die Mannschaft. Und ja, ich glaube, für einen Zuschauer wird die letzte Woche auf jeden Fall ganz unterhaltsam werden. Und ja, wir haben ja dann jetzt auch noch ein paar Jungs dabei, von Marco Brenner, der heute in der Spitzengruppe war, Florian Storck, heute starker 2., also auch gute Aussichten für die letzte Woche, und dann natürlich auch noch unseren Ausreißerspezialisten Georg Steinhauser. Ja, mal gucken, was da so passiert. Und bei der letzten Folge habe ich gesagt, ich bin gespannt auf Derek G, und ich glaube, ich bin noch ein bisschen mehr gespannt, wie er da jetzt so diese längeren Anstiege in der letzten Woche macht. Und mal gucken, vielleicht kommt es ja dann doch bis zum Podium für ihn.
Ich bin sehr gespannt. Auch in unserem Tippspiel wird es natürlich jetzt nochmal final spannend. Auf jeden Fall jetzt Position 1, 2 und 3 separiert voneinander. Dann würde ich sagen, wir hören uns die Woche wieder. Mittwoch.
Genau.
Und ich versuche jetzt mal von unseren Piloten beim Giro noch ein bisschen rauszubekommen, wie es denen geht. Und wir spielen das hier dann morgen ein. Tschüss, Jungs. Bis Mittwoch.
Ciao, ciao.
Ciao.